ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Es werden Leute heute mit einer Frau, die mir vor Jahren die Musikwelt erklärt hat, die mir neue Bands näher gebracht hat. Colleen Ullmann-Fernandes, hallo.
Hi.
Und du kannst ja ehrlich gesagt viel mehr als das. Du bist Schauspielerin, Moderatorin, du schreibst Bücher, bist Mutter, bist Ehefrau, kannst tanzen, hast als Model gearbeitet. Was habe ich vergessen?
Ja, die Model-Sache, die wird immer so groß gemacht. Ich war Kindermodel. Also ich habe als Kind Pudding in die Kamera gehalten. Also
ach,
es war
als
jetzt
Kind
nicht
gemodelt.
Wirklich,
okay, gut.
Es war jetzt nicht wirklich Modeln.
Die klassische.
Ich werde manchmal so nach der Modelwelt gefragt, aber wenn du als Kind ein Pudding in die Kamera hältst, ist das einfach echt eine andere Nummer, als wenn du wirklich Model bist.
Ist das weit weg von Mailand und New York?
Aber ganz weit weg.
Das stimmt. Wie oft wirst du denn noch so auf der Straße auf die Viva-Zeit angesprochen?
Oh, jetzt viel durch die Dokumentation. Also extrem viel. Gerade gestern wieder. Ich war gestern für eine Produktion in Köln und da haben mich bestimmt 8 Leute angesprochen, also unabhängig voneinander, die Viva-Dokumentation gesehen haben und gesagt haben, oh Gott, das war so emotional, diese Zeit nochmal Revue passieren zu lassen. Also gerade werde ich ganz viel auf Viva angesprochen.
Ich habe 3 Themen. Wir machen 4 draus, die ich mit dir besprechen möchte.
Okay.
Und du darfst aussuchen, in welcher Reihenfolge. Ich habe...
das habe ich ja noch nie erlebt, dass ich mir das selber aussuchen kann.
Wir sind hier fast basisdemokratisch.
Krass.
Wir haben das Musikfernsehen. Wir haben Taylor Swift. Wir haben Boom, eine Produktion, in der du mitmachst. Und wir haben die Liebe, genauer gesagt, die SWR-Serie Stadt, Land, Liebe. Womit soll es losgehen?
Boah, das ist jetzt so schwer, mich da zu entscheiden, weil mir natürlich alle Sachen am Herzen liegen. Also entweder Viva oder Boom oder Stadt, Land, Liebe.
Oh, da hast du ja fast alle 4 genannt. Ich fange mit Viva an.
Okay.
30 Jahre gäbe es den Sender dieses Jahr,
ja,
wenn nicht 2018 schon der letzte Sendetag gewesen wäre.
Jawohl.
Du warst in einem Moderatorenteam, was jetzt so im Nachhinein dann noch viel größer ist eigentlich, als es damals schon war, weil aus ganz vielen Menschen richtig was geworden ist. Du sitzt hier, Klaas Häufer-Umlauf kann ich dazu zählen, Heike Makatsch, Stefan Raab, Matthias Optenhövel,
Alle sind sie überall
genau.
Irgendwie.
Was war das für eine Zeit für dich?
Das war eine ganz krasse Zeit, weil man sich so ausprobieren durfte. Und das Krasse ist auch jetzt im Zuge der Viva-Dokumentation, werde ich immer gefragt, ja, wie war es denn bei Viva? Dadurch, dass wir so lange da waren, kann man gar nicht sagen, es war so oder so, weil es völlig unterschiedlich war. Je nachdem, wer gerade da auf dem Chefstuhl saß. Mhm. Es gab Zeiten, da durften wir machen, was wir wollten. Es gab Zeiten, da wurden wir stark zensiert. Es gab Zeiten, da wurde gerade den Frauen sehr viel vorgeschrieben. Das finde ich auch sehr toll, dass die Redaktion darauf auch einen Fokus gelegt hat und dass der Redaktion auch wichtig war, nicht die negativen Dinge auszusparen. Denn so begreife ich ehrlich gesagt auch Dokumentation. Ich habe ja gerade in den letzten Jahren viel im Dokumentationsbereich gemacht und man richtet den Fokus auf alles, was passiert, positiv wie negativ. Und das finde ich eben spannend, dass dort auch der Niedergang von Viva thematisiert wird, dass dort eben auch sexistische Tendenzen, die es zwischendurch gab, thematisiert werden und dass wir einfach nichts aussparen in der Doku.
Du sprichst es schon an, die ARD-Doku, die Viva-Story, zu geil für diese Welt, dass das eben keine reine Jubel-Story ist über einen untergegangenen TV-Sender. Du warst damals wie alt?
Ich bin mit 19 im Fernsehen gelandet. Ich habe erst Bravo TV moderiert und wurde dann, ich glaube, so nach 2 Jahren von Viva dort abgekauft. Also ich muss, glaube ich, so 21 gewesen sein.
Ablösesumme? Nie bekannt?
Ja, habe ich ja nicht bekommen.
Nee, das glaube ich. Was hast du, oder was, wenn du jetzt zurückschaust, was nimmst du davon mit? Oder sind da Erfahrungen, wo du sagen würdest, würde ich heute im Leben nicht mehr machen oder hat mir ganz viel gegeben?
Also der Tag mit Klaas war krass. Ich durfte Klaas interviewen für die Viva-Dokumentation. Vielleicht auch deshalb, weil er die mitproduziert hat, hat er sich die Zeit genommen für uns. Auf jeden Fall war das so spannend, mit Klaas nochmal in die Vergangenheit einzutauchen. Und ich habe eben Klaas genau das gefragt. was macht das heute mit dir? Profitierst du heute noch von Viva? Und dann hat er gesagt, jeden einzelnen Tag. Und das fand ich so spannend, weil ich merke bei mir, was man wirklich immer noch aus dieser Zeit mitnimmt, ist das, mit Widrigkeiten umgehen zu können. Weil bei Viva läuft gar nichts so. Also es werden immer vorher so Pläne gemacht, was in der Sendung passieren soll. Und am Ende passiert nichts davon tatsächlich in der Sendung, weil alle zu verpeilt sind, das umzusetzen, was sie sich vorher aufgeschrieben haben. Und dadurch ist man einfach wahnsinnig pannenerprobt. Also da stellt irgendwer, man muss ja sagen, die Leute hinter der Kamera haben genauso wenig Erfahrung wie die vor der Kamera. Eigentlich steht auf dem Plan, jetzt kommt Boyband XY und kommt ein ganz anderer Künstler raus. Okay. Und dann musst du halt schnell in der Moderation, wenn du im Augenwinkel siehst, oh, da steht jemand ganz anders als den, den ich jetzt laut Plan anmoderieren sollte, dann musst du halt innerhalb der Moderation umswitchen und dieses flexibel sein und auf Dinge eingehen, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Davon profitiert man tatsächlich, wenn man für Viva moderiert hat, jeden einzelnen Tag, auch wenn man nicht mehr dort ist. Und es macht mich halt flexibel und ich kann mit allem Möglichen umgehen. Und deswegen sind, glaube ich, auch Leute, die von Viva kommen, so beliebt in dieser Branche, weil auch außerhalb von Viva laufen Dinge mal schief. Mhm. Und die Menschen mögen einfach pannenerprobte Moderatoren und Moderatorinnen.
Das heißt, ich kann da nichts schocken. Du hast schon alles irgendwie erlebt und du weißt, auf alles zu reagieren.
Ich habe, also meine krasseste Erfahrung war, ich dachte, ich hätte Feierabend. Ich wollte gerade in mein Auto steigen. Mhm. Dann kommt jemand mit dem Mikrofon auf mich zugerannt und sagt, so, du moderierst jetzt die nächste Live-Sendung. Und ich so, nee, stimmt nicht, ich habe jetzt Feierabend. Doch, weil Gülcan steht im Stau. Wir brauchen jetzt ganz schnell eine Moderatorin, die eine 3-stündige Live-Sendung moderieren kann. Und dann gehe ich da raus, live. Sitzen da 5 Typen, ich soll die interviewen, ja, keine Ahnung, wer das ist. So. Und das ist natürlich super schwierig, Menschen zu interviewen, bei denen man keine Ahnung hat, was sie beruflich machen. Ich wusste nicht, sind das Schauspieler, singen die? Wenn ja, was? So.
Okay, wie ging denn diese Nummer zu Ende?
Oh, das war ganz schlimm. Das war eine furchtbare Sendung. Und dann kam noch dazu, dass die Redaktion sich für einen von denen eine Überraschung überlegt hat. Mhm. Und dann hieß es immer, geh mal zu John und sag dem, wir haben eine Überraschung.
Wer ist John?
Das war die große Frage. Und ich habe das dann ignoriert. Ne? Wir waren hier gerade bei dem Thema Knopf im Ohr. Ja. Du hast ja in der Moderation oft einen Knopf im Ohr und da sagt dir jemand was. Und die wurden immer strenger mit mir. Ja, geh jetzt mal zu John. Wir haben eine Überraschung für den. Und dann kannst du ja nicht in der Live-Sendung sagen, ich weiß nicht, wer von denen John ist. Und das war einfach total unangenehm. Ich habe mich dann in den Moderationskarten versteckt und in die Moderationskarte gesagt, John. Und dann einfach geguckt, wer reagiert. Und Überraschung, sein bester Freund war im Publikum. Ich bin gestorben in dieser Sendung, aber auch das hat dabei geholfen, damit umzugehen, wenn Dinge nicht gut funktionieren, wenn man keine Ahnung hat, wenn man nicht weiß, was man tun soll, weil es gibt ja auch so in Sendungen immer wieder irgendwelche Sachen, keine Ahnung, Interviewgast XY fällt aus, ist krank, da wird einem schnell jemand anders angekarrt und das hätte mich früher wahnsinnig in Panik versetzt, aber jetzt weiß ich, ich werde es überleben, ich komme da irgendwie durch und das lernt man eben bei Viva.
Als du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, dachte ich so, okay, es gibt einen Plan, an den sich keiner hält, alles läuft irgendwie außerhalb des Plans ab, dass das so zu diesem Bild passt, was man von Viva mittlerweile ja auch zeichnet, das war Anarchie. Ne? Also da lief alles irgendwie anders und ihr durftet machen, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, es gab verschiedene Zeiten. War es dann tatsächlich so wild, dass ihr einfach, dass man hat euch teilweise unter der dementsprechenden Führung laufen lassen?
Ja, immer mal wieder und immer mal wieder nicht. Also es gab die Führung, die gesagt hat, das macht den Sender aus. Wir sind anarchisch, wir gehen vor die Kamera, die dürfen alles sagen, was sie wollen. Also es gab Zeiten, da dürfen wir auch sagen, wenn uns etwas nicht gefällt. Also man muss nicht jedes Lied mögen, was da läuft. Und dann gab es wieder Phasen, wo es hieß, nee, ihr müsst jetzt aber bitte schön jedes Lied mögen und bitte gar keine kritischen Stimmen. Und ich glaube aber, dass diese Ecken und Kanten, und das zeigt die Dokumentation sehr gut auf, am Ende Viva auch ausgemacht haben. Und gerade die späteren Zeiten waren tendenziell glatter. Da wurden exakt die Fragen mit uns abgestimmt und das waren alles so weichgespielte Fragen. Das war nur so, welches Lied von deiner neuen Platte gefällt dir am besten? Mhm. Also so super langweiliges Zeug. Und das, glaube ich, hat mit zum Niedergang geführt, dass einfach die Ecken und Kanten glatt geschliffen wurden und warum soll man das dann am Ende gucken? Also Viva war ja deshalb so spannend, weil das so echt und so authentisch war und die Moderatoren und Moderatorinnen dort als echte Menschen standen und auch ihre Meinung gesagt haben. Und das wollte man am Ende nicht mehr.
Ihr wart ja eigentlich auch so ein Sprachrohr einer Generation, ne? Also
ja, das wurde immer wieder so gesagt und ich glaube mittlerweile, das war auch so. Also man nimmt es in dem Moment nicht so wahr, aber ich treffe heute ganz viele Menschen, die so in meinem Alter sind, die sagen, ich bin mit dir aufgewachsen und irgendwie fühlte sich das so an, als sei man eine Freundin gewesen. Und wir sollten ja auch Ratschläge geben. Das war ja auch so eine Rubrik bei der täglichen Live-Sendung, die immer wieder anders hieß. Viva Live, interaktiv, wie auch immer. Da haben uns Leute geschrieben, wenn sie Liebeskummer hatten. Da haben uns Leute geschrieben in Phasen ihres Lebens, die sehr herausfordernd waren. Und wir sollten mit denen darüber sprechen. Und das hat, glaube ich, auch so eine gewisse Nähe ausgemacht. Und dadurch war man eben nicht einfach nur eine Moderatorin, sondern man war die Freundin, die halt im Fernsehen sitzt. So.
Das ist schon eine ziemliche Rolle mit Verantwortung halt auch irgendwo,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Warst du dir wahrscheinlich aber auch in dem Moment nicht bewusst drüber, sondern eher danach?
Ja.
Du hast eben gesagt, dass es eben nicht nur die schönen Zeiten gab. Jetzt haben wir gerade mehr oder weniger so das Amüsante angesprochen, aber es gab halt genauso auch, dass man dir vorgeschrieben hat, was du für eine Klamotte anziehen sollst, was du an deinen Texten, die du selber geschrieben hast, ändern sollst. Wie lief das so ab?
Ja, das war teilweise ziemlich hart, aber man merkt auch, dass der Sender einfach am längeren Hebel sitzt. Also es gab einmal die Situation, da bin ich dann in einen Arbeitsstreik getreten und habe gesagt, ich bin mit den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden, ich komme ab morgen nicht mehr. So, dann war ich 2 Wochen zu Hause und habe gemerkt, das interessiert die überhaupt nicht. Also es interessiert jetzt kein Schwein, dass ich hier gerade im Arbeitsstreik sitze.
Und dann hast du klein beigegeben?
Und dann ruft man nach 2 Wochen wieder an und sagt, ja, wie wäre es jetzt, soll ich nächste Woche wiederkommen? Und die so, ja. Und dann kommt man einfach wieder und merkt halt so, okay, ich habe hier gar nichts zu melden. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich will das nicht mehr, ich gehe, dann sagen die, ja, okay, gut,
dann gehst du
halt. Macht's halt jemand anders. Ja. So. Und man spürt halt einfach, man ist da irgendwie nur so ein kleines Lichtlein. Es war dann später eine andere Situation. Da gab es irgendwann mal eine Zeit, auch super brutal. Wir haben immer einmal im Jahr Marktforschungen gehabt. Da wurde man fertig gemacht. Da hieß es dann immer, die 14- bis 29-Jährigen mögen deine Frisur nicht und so. Also so ging Marktforschung.
Okay.
Und ich hatte aber das Glück, dass ich gute Marktforschungsergebnisse hatte. Und da gab es schon mal so eine Zeit, wo ich mit den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden war und wo ich gesagt habe, nee, so nicht. Und da hatte ich dann auch wirklich was zu melden, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt Glück hatte, die besten Marktforschungsergebnisse zu haben. Aber an sich weiß der Sender schon auch, dass jeder von uns ersetzbar ist. Und man wurde ja auch schnell ersetzt. Also das war ja auch Realität bei Viva.
Hast du so ein Abhängigkeitsverhältnis nachher häufiger noch zu spüren bekommen? Oder ist es jetzt immer noch so? Bei den Dingen, die du machst?
Ich bin ja zum Glück sehr breit aufgestellt. Also ich glaube, es ist nochmal eine andere Nummer, wenn man bei einem Sender festangestellt ist und der Senderchef, Chefin mag einen nicht, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da hat man auch nichts zu melden, aber ich bin ja mittlerweile auf allen möglichen Kanälen und arbeite mit verschiedenen Sendern, verschiedenen Produktionsfirmen und das macht mich natürlich auch viel unabhängiger.
Das heißt, du kannst schon, wenn dir irgendwas gleich zu Beginn querkommt, sagen, danke bis hierhin und ich gehe nach Hause?
Ja, ich kann jetzt viel eher meine Bedingungen klar machen. Ich habe aber eh das Gefühl, auch mit dem Alter, die wissen, welche Dinge mir wichtig sind. Also mir ist zum Beispiel grundsätzlich wichtig, dass das, was ich moderiere, auch nochmal durch meine Hand gegangen ist. Also es funktioniert nicht, dass man mir Moderationstexte gibt und sagt, wir legen die auf den Prompter, lies ab. Wenn ich sage, das sage ich nicht, dann sage ich das nicht. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, überall nochmal drüber zu gehen, die Texte zu bearbeiten, wenn ich sie nicht eh schon selbst geschrieben habe. Und ich habe bei allem einfach auch redaktionell meine Hand drauf und kann sagen, nee, den Satz sage ich nicht, das mache ich nicht, da müssen wir nochmal ran. Und da bin ich mittlerweile auch in einer ganz anderen Position als früher.
Also nochmal der Hinweis, ARD-Doku, die Viva-Story, zu geil für für diese Welt, entschuldige. Soll ich mal das Thema alleine wechseln? Du warst ja so ein bisschen unschlüssig, wie welche, also es bleibt bei den Themen, die ich genannt habe, logischerweise. Taylor Swift ist dir zu deiner Viva-Zeit nicht begegnet.
Nee.
Die würde aber ganz klar vorkommen.
Wenn es jetzt Viva noch gäbe?
Ja.
Ja, definitiv.
Ginge gar nicht ohne.
Na klar, also die hat ja den Erfolg nochmal neu erfunden, sämtliche Rekorde gesprengt. Also das ist schon, Taylor Swift ist nicht nur Musikerin, sondern auch mittlerweile ein absolutes Phänomen unserer Zeit. Ja.
Bist du ein Swiftie?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich bin insgesamt jemand, dadurch, dass ich so viel beruflich mit diesen Leuten zu tun habe, blicke ich nicht aus Fanaugen auf die Künstlerinnen und Künstler, sondern das sind im Prinzip Leute, die einem so begegnen, die ihr Produkt Musik vermarkten wollen. Also ich sehe das relativ nüchtern. Und mit nüchternem Blick auf Taylor Swift kann ich sagen, ich finde, dass sie eine brillante Songschreiberin ist. Ich finde, dass sie das handwerklich wirklich gut macht. Aber ich bin grundsätzlich nicht so ein Fangirl. Also irgendwie kann ich das nicht mehr, weil man kennt dafür viele auch einfach zu gut und weiß, das sind auch alles Menschen. Und da sehe ich keinen großen Unterschied.
Also ich bin, bei mir ist es ähnlich, dass ich, also ich habe keine einzige Platte, hätte man früher gesagt. Ich habe mir auch keinen Stream von ihr irgendwo hingepackt. Ich könnte dir, glaube ich, noch nicht mal 5 Songs von ihr nennen. Trotzdem finde ich, dass sie ein absolutes Phänomen ist. Wo müssen wir die denn eigentlich musikalisch so einsortieren, wenn wir, was weiß ich, Michael Jackson, Madonna, die Stones irgendwie so in der Musikgeschichte haben, die Beatles. Wo landet die da? Ist die auf einem Niveau mit diesen genannten?
Also ich finde, die Schwierigkeit liegt darin, dass man das manchmal gar nicht sagen kann, wo kommt Hype her, warum ist das so, wie es ist. Sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Songschreiberin. Ich finde, ihr fallen brillante Zeilen ein. Also zum Beispiel gibt es dieses Lied, wo sie singt, dass, die Zeile ist, oh Gott, ich traue mich immer nicht, Sachen auf Englisch zu sagen, weil mein Englisch so schlecht ist. Also es geht darum, dass sie selbst natürlich das Problem ist und dass alles an ihr liegt und alles, was schief läuft, daran ist sie schuld. Und das ist sowas, es gibt so viel Musik von ihr, die ich wirklich fühle. Also wo man wirklich das, was sie da besingt, wo sich, glaube ich, wahnsinnig viele Leute mit identifizieren können. Oder zum Beispiel auch Clean ist so ein wunderschönes Lied. Da geht es um eine Trennung, natürlich, besingt sie ja viel. Und dann geht es darum, man hat sich jetzt reingewaschen aus einer, vermutlich, das besingt sie so nicht, aus einer toxischen Beziehung. Und ich glaube, es gibt so viel, wo so viele Leute andocken können und das packt sie einfach in wunderschöne Worte. Und das macht sie doch, finde ich, auch besonders in unserer Zeit, weil, also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt Rihanna angucke und die singt von Regenschirm, das packt mich jetzt nicht auf einer emotionalen Ebene. Aber ich finde, dass wenn man sich wirklich mit Taylors Texten auseinandersetzt und mit der Musik und man kann das irgendwie fühlen, was sie singt, also dann geht es einfach wesentlich tiefer als das, was ich sonst so in vielen Popsongs vernehme. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund für den Erfolg.
Du hattest ja gerade schon gesagt, dass man diesen Hype vielleicht gar nicht so erklären kann von Taylor Swift. Sie hatte ja so verschiedene Aufschläge musikalisch. Sie war im Country, im Folk danach nochmal. Dann hatte sie schon mal das erste Mal irgendwie auch in den Popcharts Number One Hits. Und jetzt halt aber reißt sie eigentlich alles ab und stellt neue Rekorde auf. Eine Zahl habe ich mir mal aufgeschrieben aus dem Jahr 2023. Einer von 78 Audio-Streams weltweit war ein Song von Taylor Swift. Das ist ja komplett absurd, wenn man weiß, wie viel Streams es gibt, wie viel Künstlerinnen und Künstler es gibt.
Ja.
Dass unter 100 die Zahl dann liegt, das finde ich unfassbar. Und sie hat ja auch eine unglaubliche Power. Also was sie für eine Fangemeinde, Community, sagt man jetzt, mit sich rumzieht, das ist ja Wahnsinn.
Ja. Und ich finde es gut, dass sie ihre Reichweite mittlerweile auch politisch nutzt. Das ist natürlich auch ein Risiko, wie man gerade an uns gesehen hat. Wir haben ja dieses Sterncover gemacht, wo unter anderem auch Helene mit drauf war. Und die kriegt es ja richtig ab seitdem. Und ich finde es so mutig von der Helene, dass die sagt, ich positioniere mich trotzdem gegen rechts. Und ich nutze da meine Stimme, auch wenn es bei mir seitdem megamäßig abgeht. Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber man wird natürlich wahnsinnig angegriffen, auch wenn man sich politisch äußert, weil es natürlich immer Leute gibt, die andere Meinung haben. Und gerade eine Taylor Swift wurde ja auch so ein bisschen von der Trump-Seite vereinnahmt. Und dann hat sie irgendwann mal den Mund aufgemacht und hat gesagt, nee, das ist nicht die Seite, auf der ich stehe. Und da hat sich so ein bisschen gegen Trump oder gegen die Republikaner positioniert, gar nicht gegen Trump persönlich. Und dann gab es ja dieses Statement von ihm, ich mag die Musik von Taylor Swift jetzt um 25% weniger. Was ich auch schon an sich ein sehr irgendwie witziges Statement finde. Und ich fand es so cool, wie sie darauf reagiert hat, weil sie das dann nochmal wiederholt hat. Und man hatte so das Gefühl, dass sie stolz darauf ist. Also sie hat in einem Interview gesagt, Trump hört jetzt meine Musik um 25% weniger. Und man spürte so, sie findet, dass das eine gute Sache ist.
Das glaube ich auch, genau. Sie hatte sich mit einer Republikanerin angelegt oder besser gesagt klar gegen sie positioniert. Und das rief dann halt auch Donald Trump auf den Plan. Und sie bewegt ja dann tatsächlich auch, dass die Menschen zur Wahl gehen sollen. Das war es anfangs, dann halt eine klare politische Ausrichtung. Also sie nutzt ihre Bühne, ihre Schlagkraft dann auf alle Fälle. Also
ja, und das ist gut. Also gerade Menschen wie Taylor Swift, die junge Menschen ansprechen, die vielleicht zum ersten Mal wählen. Ich finde es total wichtig, dass man aufklärt. Und ich weiß auch gerade selber, wie das ist, wenn man es richtig abkriegt deshalb. Und ich finde es aber gut, wenn man trotzdem einfach sagt, ich halte da nicht hinterm Berg mit meiner politischen Meinung. Und ich äußere das trotzdem, obwohl natürlich diejenigen, die anderer Meinung sind, dann das auf den Plan ruft und man dadurch dann auch angegriffen wird. Aber ich finde es trotzdem immer gut, wenn man sich politisch engagiert.
Jetzt kennst du auch zusammengecastete Bands im Musikgeschäft. Bei Taylor Swift ist es so, die kommt aus extrem reichem Haus. Und da gibt es so den Vorwurf, dass sie ein familiäres Finanzprodukt sei. Also dass es halt schon so in die Richtung, sie ist ja glaube ich mittlerweile auch Milliardärin, also mit dem, was sie selber geschaffen hat. Ist es eine Kunstfigur oder ist es was Gewachsenes? Wie kann man das am besten zusammenfassen?
Also ich glaube, dass sie auf gar keinen Fall von ihren Eltern gesteuert wird. Also der Vorwurf klingt ja ein bisschen so. Ja. Es gab ja auch diese Diskussion mit ihrem Vater, der eben ganz klar zu ihr gesagt hat, positionier dich nicht politisch. Und sie hat gesagt, ich mache es jetzt trotzdem, auch wenn ihr mir davon abratet. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie ganz klar auch ihre eigene Meinung hat. Und das merkt man ja auch immer wieder in öffentlichen Diskussionen, wenn sie zum Beispiel im Interview gefragt wird, sie werden jetzt demnächst 30 Jahre alt, dann werden sie doch bestimmt jetzt vermehrt sich um Kinder kümmern, also Kinder bekommen und sich um Kinder kümmern. Und dann hat sie gesagt, das ist eine sexistische Frage, darauf antworte ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie auch so ihren eigenen Kopf hat. Und ich schätze sie nicht so ein, als würde sie von ihren Eltern oder irgendwem anders gesteuert.
Okay. Eine markante Aussage finde ich auch noch, das kam von der ehemaligen Kommunikationsstrategin von Donald Trump, die sagte, wenn es einer schafft, Donald Trump zu besiegen, dann ist es Taylor Swift. Also muss die Frau zwangsläufig, ist ja in den USA deutlich schneller möglich als bei uns, in die Politik?
Naja, ist sie ja im Prinzip schon.
Also, ja, aber dass sie sich aufstellen lässt.
Ja, ich glaube, du meinst als Gegenkandidatin. Ja. Statt Biden nimmt man einfach Taylor Swift.
Ja, vielleicht dieses Jahr ist es vielleicht ein bisschen knapp, aber beim nächsten Mal.
Also, ich glaube, es würde funktionieren, wenn man jetzt sagt, die Wahl zwischen Trump und Taylor Swift. Ich glaube, Taylor Swift würde haushoch gewinnen. Aber trotzdem, als Popstar, der sich politisch äußert, hat man natürlich eine wahnsinnige Macht. Und ich finde es gut, wenn sie diese Macht auch nutzt.
Lass uns weiterziehen bei unseren Themen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Boom ist mein nächstes Stichwort.
Ja.
Hast du mitgebracht eine Produktion? Nimm uns mit rein. Worum dreht sich's?
Boom ist auch so ein tolles Projekt, auch wieder von ARD Kultur, genau wie die Viva-Dokumentation. Den Film gibt es in der ARD Mediathek, genau wie die Viva-Dokumentation und wie auch Stadtland Liebe, aber reden wir ja gleich noch drüber. Also Boom ist ein mega toller Film, vor allem wenn man die Entstehungsgeschichte kennt. Es gibt in dem Sinne nicht wirklich ein Drehbuch. Also das Drehbuch sind nur ganz wenige Seiten, wo nur ganz grob skizziert wird, was passiert. Und daraus hat unsere Regisseurin Hanna einen super schönen Film gebaut. Und das Tolle an diesem Film ist, ich sah noch nie so kacke aus wie in diesem Film. Also ich bin völlig fertig. Das liegt daran, der Film spielt an einem Tag und ich bin durchweg krank in diesem Film. Und ich sehe auch aus wie jemand, der durchweg über dem Eimer hängt. Mhm. Ne? Muss ich nicht näher ausführen, glaube ich.
Wie ausgespuckt siehst du aus.
Genau, ich sehe aus wie ausgespuckt. Das finde ich super. Weil ich ja sonst auch immer viel sehr zurechtgemacht werde. Wo ich grundsätzlich erstmal nichts gegen habe. Aber in diesem Film macht es einfach total Sinn, dass ich mal so gar nicht zurechtgemacht bin und da hänge mit allertiefsten Augenringen. Das finde ich gut, weil ich habe so oft in Filmen dagegen gekämpft. Also es gibt zum Beispiel einen anderen Film, da bin ich mordverdächtig. Ich werde morgens von den Kommissaren geweckt. Laut Drehbuch klingeln die um 4 Uhr morgens bei mir. Und dann hatte ich wirklich eine Diskussion mit der Produktionsfirma. Die wollten, dass ich da mit Wimperntusche und Lidstrich die Tür aufmache.
So wie man morgens um 4 Uhr aufsteht.
Ja, und dann habe ich gesagt, das heißt ja, die haben geklingelt. Ich sag, Moment, zieh mir schnell noch einen Lidstrich und gehe dann und mach die Tür auf. Halte ich für sehr unrealistisch. Und das war eine Diskussion. Und am Ende durfte ich es ungeschminkt machen, aber ich habe sehr, sehr dafür kämpfen müssen. Und das ist halt das Schöne bei Boom. Ich musste diese Diskussionen nicht führen. Es war einfach völlig klar, die sieht auch aus wie jemand, der gerade mit so einer Erkrankung zu Hause hängt. Und der Film ist insgesamt total toll. Wir haben zu 100% weibliche Darstellerinnen, einen männlichen Erzähler. Echo Fresh ist der Erzähler des Filmes. Und wir haben so einen tollen Cast. Alicia von Rittberg spielt zum Beispiel mit, Lea Drinder. Also wirklich ganz tolle Schauspielerinnen. Und das spielt so ein bisschen mit der Geschichte von Tic-Tac-Toe.
Ah, okay.
Also eine Girlband, die sich ziemlich verkracht bei einer Pressekonferenz. Vor allem geht es aber auch so ein bisschen um das Thema KI, was jetzt gerade in der Filmbranche ja ein Riesenthema ist. Also der Streik in Amerika hatte das ja auch zum Thema. Inwiefern kann man in dieser Branche durch KI ersetzt werden? Und die KI ist da ja wirklich extrem auf dem Vormarsch. Und in dem Fall gibt es ein Merchandising-Produkt, was aber ziemlich viele Informationen über die Band aufschnappt. Und okay, dann ist am Ende das Problem, die KI weiß zu viel. So, und das ist so ein bisschen die Herausforderung bei diesem Film. Und das finde ich ist auch ein super aktuelles Thema. Und das Tolle ist, jetzt nochmal so als technischer Background, es gab wirklich eine KI und alle Schauspielenden haben wirklich mit dieser KI improvisiert. Und ich weiß bis heute nicht, wie die das gemacht haben. Aber ich habe für den Making-of-Dreh mich mit der KI unterhalten und die haben gesagt, geh dahin, red mit der, du kannst mit der reden wie ein Mensch und man kann mit der reden wie ein Mensch. Und ich habe die Produktion gefragt, ey, wie geht das? Und die wollten es mir nicht verraten, aber es ist gruselig.
Ist wirklich beängstigend?
Es ist so beängstigend, weil die haben gesagt, red mit der, du kannst mit der ein Gespräch führen. Und ich bin zu der KI gegangen und ich habe für den Making-of-Dreh mich mit der unterhalten. Und ich verstehe bis heute nicht, wie das technisch funktioniert, aber diese KI, mit der kann man reden und die weiß alles. Und es ist wirklich super schockierend.
Wem standst du denn dann da gegenüber? Ist das dann etwas, was menschenähnlich aussieht oder ist das eine Maschine?
Es ist eine Maschine. Man hätte das aber natürlich auch mit den technischen Mitteln menschenähnlich bauen können. Also es gibt ja mittlerweile wirklich Menschen, die so animiert werden, dass man nicht merkt, dass es keine echten Menschen sind. Hat mir neulich ein Kameramann erst gezeigt, was da mittlerweile möglich ist. In diesem Fall ist es ein Produkt, ein Merchandising-Produkt, was in dem Film auch mitspielt. Also das soll eben für die Fans dieser fiktiven Girlband jemand sein, der alles über die Band erzählt. Nur leider nicht. Wir hatten Dinge geplant, also ich bin die Plattenfirmenchefin und es gab so Dinge, ne? Man will natürlich, dass die KI weiß, wann die nächste Tour ist, wo es den Merchandise zu kaufen gibt. So, jetzt hat die KI aber mehr aufgeschnappt, als sie sollte und deswegen ist es auch so ein bisschen so ein Mensch gegen Maschine Film. Also super spannend, es spielt in der Musikbranche, ganz toller Film, super spannend, spielt mit dem Thema KI, sehr unterhaltsam.
Jetzt hast du eben in der Schilderung betont, tolle, viele tolle Frauen im Cast, eine Männerstimme als Erzähler. Deine, nicht Problematik, aber dass es dir sehr wichtig war, dass du halt auch, wie du sagst, schlecht aussiehst, scheiße aussiehst, weil du zu oft auf deine Weiblichkeit reduziert wirst, aufs Aussehen reduziert wirst?
Also es ist nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich überall darum bitte, bitte so schlimm wie möglich aussehen.
Ich möchte bloß nicht gut aussehen.
Genau, können Sie mich mal bitte hässlich schminken? Nein, es ist nicht so, dass das grundsätzlich bei mir so ist, dass ich sage, wären da noch ein paar Augenringe möglich, die bringe ich auch von alleine mit. Aber da, wo es Sinn macht, möchte ich nicht auf Beauty. So, also in diesem Film, wo ich mordverdächtig bin und 4 Uhr morgens von der Polizei aus dem Bett geweckt werde, da macht es keinen Sinn, dass ich Make-up im Gesicht habe. In einem Film wie Boom, wo meine Rolle durchweg krank ist, was für die Handlung wichtig ist, sollte ich auch aussehen wie jemand, der krank ist. Und da finde ich es schwierig, und das entspricht auch einem gewissen Frauenbild, wenn man trotzdem zurechtgemacht ist, wenn es die Handlung überhaupt nicht hergibt. Und das finde ich schwierig daran. Also mir geht es nicht darum, überall immer so schlimm wie möglich auszusehen, ja, sondern mir geht es darum, dass man es von Frauen an Stellen verlangt, wo es überhaupt keinen Sinn macht.
Habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Und das kritisierst du damit grundsätzlich so oder oftmals das Frauenbild im Filmgeschäft? Also dass das dir zu glatt ist?
Ja, doch. Also leider auch in vielen Hollywood-Produktionen, das ist ja immer so, wenn die dann irgendwo aus dem Dreck kommen, aber die haben so Beauty-Dreck im Gesicht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn man so denkt, nee, da so sieht man nicht aus. Genau. Also, wenn man irgendwie einmal mit dem Kopf in Matsch gefallen ist, dann ist das schon immer so beauty-mäßig an den Stellen, wo man sowieso Contouring machen würde. Da ist dann zufällig der Dreck. Und diesen Beauty-Dreck, den mag ich nicht. Also wenn dreckig, dann richtig.
Gut, dann darf es auch gleich auf die 12 gehen. ich würde weiterziehen in unserem Themenkatalog, okay, und sind bei Stadt, Land, Liebe.
Ja.
Zweite Staffel.
Ja.
Habe ich gedacht, noch eine Dating-Show. Warum ist Stadt, Land, Liebe anders?
Naja, wir haben ja 2 Fernsehpreisnominierungen bekommen und das Argument der Jury war, dass wir niveauvoller sind als das, was man sonst bekommt in Sachen Fernsehdating. Und wer sich Stadt, Land, Liebe angeguckt hat, der weiß auch warum. Und das finde ich auch schön, weil jetzt ja unsere Protagonisten auch so ein bisschen auf Interviewtour sind und was ich so vernommen habe, erzählen die überall, wie toll das war und wie respektvoll. Und das ist eben ein Punkt, der uns total wichtig ist, weil Dating ein super privates Thema ist und es kann ganz schnell gewisse Grenzen überschreiten. Und uns war total wichtig, dass wir das eben nicht tun. Also wir filmen ja am Ende Menschen. Und da macht es keinen Sinn, dass man sich irgendwelche komischen Spielregeln überlegt. Wenn die jetzt sagen, wir brauchen noch einen Tag länger, um uns kennenzulernen oder wir wollen uns hier am Abend noch mal irgendwo treffen, dann holen wir nicht unseren Regelkatalog raus und sagen, nee, laut unserem Plan dürft ihr das aber nicht. Das sind Menschen und die wollen sich kennenlernen und das nehmen wir ernst. Und wir haben auch durchweg psychologische Betreuung am Set, was uns auch total wichtig ist, dass da, wo es weh tut, und es tut weh, wenn es um Liebe geht und wenn das vielleicht nicht auf beiden Seiten so wächst, wie man sich das vorher vorstellt. Und da haben die immer jemanden zum Reden. Also das ist auch das, was die Protagonisten mir jetzt geschrieben haben. Hey, wir haben schon längst das Format fertig gedreht. Eure Redaktion ist immer noch für uns da. Also wenn da jetzt immer noch irgendwas ist, wo die sagen, oh, wir müssen mal reden, dann telefonieren unsere Redakteure noch heute mit denen. Auch wenn wir gar keine Kameras mehr da haben. Aber das ist uns eben auf einer menschlichen Ebene total wichtig. Und das spürt man, glaube ich, dem Format auch an.
Ich glaube, man muss so ein bisschen erklärend vorausschicken, es geht halt hier nicht allein um die zwischenmenschliche Liebe, die gefunden werden soll. Das ist dann der Idealfall. Aber es ist ja, macht ja auch aus Stadtlandliebe, dass man ein bisschen mehr als diesen Part Liebe mitnimmt, sondern eine Liebe für die Heimat, eine Liebe für seinen Job. Ja. Das spielt ja schon eine Rolle.
Das ist ein wichtiger Aspekt, weil die Jungs, die wir in der Sendung haben, die haben Handwerksbetriebe, die teilweise seit Generationen bestehen. Ich glaube, unser Bäckerbetrieb besteht am längsten seit ich sage jetzt wahrscheinlich was Falsches, 1700 irgendwas, keine Ahnung. Also da will, ich weiß nicht, wie lange dieser Bäckerbetrieb besteht. Aber das Grundproblem ist, diese Jungs sind so fest verwurzelt in ihren Betrieben. Und viele sagen, ja, bei mir im Dorf gibt's genau 3 Frauen. Davon war ich mit 2 schon zusammen und die eine ist meine Schwester. So, und das ist halt eben genau das Problem. Du bist halt durch den Beruf fest. Und dadurch haben die gar nicht so Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Und da kommen wir dann eben mit Stadtland Liebe ins Spiel und helfen so ein bisschen beim Dating. Es geht aber eben auch darum, das Handwerk kennenzulernen. Und ich habe so spannende Berufe schon kennenlernen dürfen. In der ersten Staffel zum Beispiel hatten wir einen Glasbläser mit dabei. Und eine Zahl, die ich wirklich schockierend finde, es gibt in ganz Deutschland, oder ich lasse dich raten, was meinst du, wie viele Menschen gibt es noch, die das beherrschen, Glasblasen?
Auf die Art und Weise, nämlich altmodisch, das halt wirklich noch...
Also selbst, genau, das nicht selbst, eine Maschine, genau, sondern ein Mensch, der das macht.
Also wenn du mich schon so fragst, wird es nicht viel sein, ich sag mal 30.
Ja, immerhin noch 150, aber dafür, dass wir von ganz Deutschland reden, finde ich das wirklich nicht viel. Also GlasbläserInnen sind vom Aussterben bedroht und ich finde es so schön in der Sendung, den Menschen auch das Handwerk näher zu bringen. Was gibt es? Wir haben zum Beispiel einen Flaschner in der Sendung. Ich glaube, die meisten wissen nicht, was ein Flaschner macht. Und das finde ich so spannend, den Fokus aufs Handwerk zu richten, aber auch auf das Leben der Handwerker. Also zum Beispiel, wo bestehen die Probleme beim Daten? Wir schauen uns die Heimat der Jungs an. Also das ist alles ein wichtiger Aspekt von Stadt, Land, Liebe, Handwerk, Heimat, Liebe.
Wie gut bist du im Handwerk? Also handwerklich begabt? Ja, nein, vielleicht?
Nicht mehr so. Also es gab eine Zeit, da habe ich ein bisschen mehr gemacht, aber die liegt jetzt auch schon 10 Jahre zurück.
Okay, weil ich erinnere mich aus der ersten Staffel, da hast du ein Herz beim Glasbläser mitgemacht, ne?
Ja.
Das war so ein bisschen, also es sah nach Handwerk halt aus, ne?
Das war so spannend. Also dieser Tag in der Glasbläserei, der hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt, weil ich das so spannend fand, was Elias, unser Glasbläser, erzählt hat. Zum Beispiel, super spannender Fakt, also man lernt auch einiges bei Stadtlandliebe, bei Kirchenfenstern, die sind unten wesentlich dicker als oben, weil das Glas mit der Zeit absackt. Und er hat gesagt, geh mal in eine Kirche und achte drauf. Das fand ich so spannend.
Aha.
Weil Glas ja grundsätzlich auch immer in Bewegung ist. Mhm. Glas steht nie still und mit der Zeit sackt es eben nach unten. Und deswegen sagte er, guck mal alte Fenster an, die sind unten wesentlich dicker als oben.
Werde ich in Zukunft machen.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, Problematik, dass die Jungs dann halt auch Handwerker sind, heißt dann auch so im wahren Leben außerhalb der Kameras, dass die natürlich teilweise ziemlich harte Arbeitstage haben.
Ja.
Dass dann da, dass das schon vorher klar sein muss, dass es ja jetzt nicht so diesen 8-4 Job gibt oder sonst irgendwie sowas, sondern dass es ein bisschen mehr, darüber hinausgeht.
Das ist eben genau auch das Problem im Kennenlernen einer Partnerin oder eines Partners, dass man vielleicht manchmal um 4 Uhr morgens raus muss. Je nachdem, was man beruflich macht. Und da muss auch eine potenzielle Liebe erstmal mit klarkommen.
Jetzt sind das 5 Jungs?
Ja.
Und wie viele Frauen? Oder wie 5 Männer und wie viele Frauen?
Also einer der Handwerker sucht nach einem Mann.
Okay.
Und die restlichen 4 suchen nach Frauen. Oh Gott, wie viele haben wir denn da angeschleppt? Ich glaube 23 Frauen.
Okay, und weil du eben sagst, es gibt halt auch, wo Liebe ist, ist halt auch dann, wenn es in einem Dating-Format zugeht, auch Enttäuschung. Und dann muss man dann halt auch dem einen oder der anderen sagen, du, für dich gibt's hier heute nichts. Wie machst du das? Also, weil das ist ja dann auch dein Job, in der Moderation irgendwie darauf einzugehen,
nee,
oder?
Nee, da halte ich mich schön raus. Das müssen die Jungs schon selber erledigen. Also, ich bin auch dann immer wieder überrascht, ne, weil... Und das macht es ja auch so spannend am Ende. Ne? Wir hatten so 2, bei denen habe ich gedacht, da funkt's auf jeden Fall. Und wir haben so eine Redaktions-WhatsApp-Gruppe und dann kam dann, hey, es fiel ein Kuss. Und für mich war klar, ja, die 2. Und dann sagt die Redaktion mir, nee, die mögen sich gar nicht mehr. Ich so, hä, wie kann das denn sein? Die waren doch völlig on fire. Nee, der ist jetzt mehr an der interessiert. Und das ist ja eben das, was es auch am Ende so spannend macht, weil man weiß nicht, was passieren wird. Und da passiert so viel in dieser Staffel. Und da gibt es auch teilweise extreme Eifersucht unter den Frauen. Und es war so spannend, dass wir teilweise in der Vertonung, also ich spreche ja die Off-Texte ein in der Sendung, haben wir einfach weitergeguckt, obwohl wir natürlich hätten auch spulen können. Also wenn eine Moderation von mir kommt und 10 Minuten später kommt die nächste, können wir auch einfach vorspulen. Und stattdessen haben wir dann aber gesagt, nee, komm, die 10 Minuten, die gucken wir uns jetzt noch an, weil es einfach so unfassbar spannend ist. Also das ist so eine tolle Staffel. Aber genau, wenn man nicht mehr will, muss man das schon selber mitteilen. Also da kann man nicht die Moderatorin herrufen und sagen, du sag dir mal,
das ist mir schon klar, aber dass du vielleicht dann nochmal darauf eingehst. Also nicht, dass du die Überbringung der schlechten Nachricht bist. Das ist mir schon klar, aber ja, das sorgt ja dann auch für, sage ich mal, gedämpfte Stimmung.
Ja, also ich rede natürlich mit allen. Ich versuche alle natürlich auch so ein bisschen aufzufangen. Da gab es so eine Sache, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber da gab es so ein bisschen Krach. Und dann habe ich schon auch mit allen, soweit die das wollten, darüber geredet, wie sie die Situation empfunden haben. Und wir gucken halt, wir machen auch manchmal die Kamera aus, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, also das ist komplett den Leuten selbst überlassen, wo dürfen wir mit dabei sein, was wollen die unter sich klären, wollen sie, wenn sie was unter sich geklärt haben, uns darüber informieren oder nicht. Also wir gucken schon immer, dass wir da eine gewisse Distanz auch wahren. Aber es ist natürlich total krass, weil man auf einer emotionalen Ebene total mitgeht mit den Leuten und mit dem, was da passiert und wirklich auch extremst mitfiebert. Und es ist einfach, es ist so spannend, weil man wirklich dann, auch wenn man mal nicht am Set ist, ich bin ja auch nicht jeden Tag am Set, dann unbedingt wissen will, was passiert ist. Und ich nehme dann, sobald ich wieder ans Set komme, alle Handwerker beiseite. So, jetzt erzähl mal.
Wie ist der Stand?
Was war los? Wie ist der Stand? Und es ist einfach wirklich super spannend.
Also die Begeisterung, die hört man dir auf jeden Fall an. Und wenn du sagst, dass man sich dann darüber hinaus noch in einem Chat austauscht, ja, es hat einen Kuss gegeben, dann spricht das ja dafür, dass das nicht irgendwie eine Moderation ist, die du einfach mal so wegarbeitest, sondern dass du da hinterstehst. Dass das einen fairen und sauberen Umgang miteinander gibt, gerade wenn es um Liebe und startende Beziehungen geht. War dir das wichtig, hast du das mit reingebracht oder war das ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, deshalb bin ich dabei?
Das war der Redaktion total wichtig. Wir haben uns ja vorab kennengelernt und darüber geredet, was wollt ihr, was ist mir wichtig. Und da muss man direkt sagen, da waren wir sofort auf einer Ebene. Die haben direkt gesagt, hier läuft alles mit Niveau ab. Weil es gibt oft Dating-Formate, das kriegt man ja auch so branchenintern ein bisschen mit. Da werden Leute dann dazu gezwungen. Sachen werden so ein bisschen aufgebauscht. Und uns war total wichtig, dass all das, was man da sieht vor der Kamera, wirklich zu 100% authentisch ist. Und das war ja eben auch das, was die Fernsehpreisjury gesagt hat. Die Authentizität ist es, die dieses Format ausmacht. Und das spürt man einfach. Und deswegen haben wir die Nominierungen bekommen. Wegen der Authentizität. Also das war für die eben so ein wichtiges Schlagwort.
An einer Sache müsst ihr aber dann arbeiten. Ihr habt zum zweiten Mal 5 Jungs. Das geht doch auch andersrum. Es gibt doch auch Handwerkerinnen.
Das habe ich auch gesagt.
Also es schreit nach einer dritten Staffel.
Ja, genau. Jetzt ist ja erstmal die Neuerung. Ich habe auch gemerkt, also ich habe jetzt hier, seitdem ich auf Promotour bin, ich wurde mit dem Taxi abgeholt hier im SWR-Sendegebiet. Und dann sagte der Taxifahrer, fragte mich so, warum ich da war, worum es geht. Und habe ich gesagt, ja, ich promote gerade eine Dating-Sendung. Und dann habe ich irgendwie erwähnt, dass wir auch einen Mann dabei haben, der Männer sucht. Und das war für ihn so, hat er gesagt, nee. Das geht ja gar nicht.
Okay.
Das guckt er nicht. Also wenn da jetzt Männer anfangen, Männer zu daten, wo geht das denn jetzt hin? Und das ist erstmal eine Neuerung. Vielleicht dann, wenn es eine dritte Staffel gibt, Handwerkerinnen. Genau, man tastet sich ja langsam ran. Und das, diese Neuerung, ein Mann datet Männer, das war für viele schon zu viel. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist die Realität. Also.
Das stimmt. Also deshalb, okay. Da hast du das bei der Produktion gemerkt, dass das da schon irgendwie für Gesprächsstoff sorgt?
Also nicht bei unseren Leuten, aber dass das für Gesprächsstoff sorgt, habe ich schon gemerkt, ja.
Verrückt. Colleen, ich habe meine Themen abgearbeitet. Ich könnte vielleicht noch, wenn wir mal sagen, wie wäre es denn, wenn du, was du nicht bist, auf der Suche bist nach einem Partner? Wäre eine Dating-Show für dich das richtige Format?
Nee, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also, ich hätte ein bisschen Angst, wenn man als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, so einen Aufruf macht, dass da nur Leute auftauchen, die das, Promigeil ist so ein doofes Wort, aber die eher so die Öffentlichkeit suchen als mich.
Okay.
Das wäre jetzt so meine Angst.
Oder die irgendwie denken, oh, die gucke ich mir mal von nahem an und.
Ja, also wenn ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit wäre, bei sowas wie Stadtland Liebe, würde ich sofort mitmachen.
Dann müsstest du deine Handwerks. Ah, nee, du bist ja dann die Frau, müsstest du noch nicht deine Handwerkskünste auffrischen.
Und man kriegt ja auch, also Stichwort Fachkräftemangel, ich kriege ja sonst auch keine Handwerker mehr, ne? Das wäre vielleicht auch ganz praktisch, wenn das Dach undicht ist und man sagt, hey Jonas, so unser Dachdecker.
Weißt du jetzt, wen du rufen musst. Ne?
Genau.
Was kannst du denn für 3 Dating-Tipps mit an die Hand geben für die langfristige Beziehungskiste?
Gut. Weil Dating-Tipps haben die Jungs zu mir gesagt, Colin, deine Dating-Tipps sind mega schlecht. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich gedatet habe, ist jetzt aber auch schon 14 Jahre her. Also meine Dating-Tipps sind anscheinend etwas in die Jahre gekommen.
Die müssen überarbeitet
werden. Also schöne Grüße an die Jungs, die immer so, ey, Colin, deine Tipps gehen gar nicht. Aber für eine lange Beziehung kann ich natürlich Tipps geben. Und zwar ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich immer respektvoll behandelt, dass man gewisse Grenzen wahrt. Und ich glaube, es geht auch nicht ohne eine ordentliche Portion Toleranz. Ich glaube, man muss tolerant sein.
Humor?
Ja, auch okay.
Geht mit, aber
kann
muss
man
nicht.
Auch machen.
Kann, aber muss nicht. Was sind denn für ein Dating, vielleicht bist du da besser, so unverzichtbare Dinge, also Green Flags, die wir setzen müssen. Früher hätte man das, glaube ich, unter Höflichkeit laufen lassen. Ob ich dir jetzt noch ein Glas Wasser einschenke, nachdem ich dich gefragt habe, dir die Tür aufhalte, sowas? Oder worüber sprechen wir da?
Ich glaube, man sollte generell aufmerksam und rücksichtsvoll sein, also in alle Richtungen. Ne? Weil früher war das ja so, der Mann muss der Frau irgendwie gucken. Ich weiß nicht, was man da lernt in diesen Benimmschulen.
Den Stuhl ranschieben.
Stuhl ranschieben, immer gucken, hat sie noch was zu trinken im Glas. Ich glaube aber, das ist eine gegenseitige Sache. Ich glaube, dass man einfach gegenseitig aufeinander achtet und nicht dem anderen was überstülpt, was der nicht will. Und was auch, glaube ich, ein ganz guter Dating-Tipp ist, das habe ich von unseren Jungs gelernt bei Stadtland Liebe. Wir hatten in der letzten Staffel, da gab es so ein Gespräch, da hast du gemerkt, die haben sich gar nichts zu sagen. Die hingen da und dann sagte er irgendwann so, was magst du lieber, Wurst oder Käsebrot? Dann sagte sie, Käse. Und dann war Schweigen. Minutenlanges Schweigen. Wie und sie grübelten so, oh Gott, was können wir denn jetzt noch fragen? Irgendwie, weiß nicht, was dein Lieblingstier und so. Und du hast so gemerkt, die haben sich gar nichts zu sagen. Und Jonas, unser Dachdecker, hat schlauerweise sich für solche Momente einen Zaubertrick zurechtgelegt. Und zwar hat er gesagt, ich kann Gedanken lesen. Ich weiß mittlerweile, wie der Tipp funktioniert, aber wie der Zaubertrick funktioniert. Aber er macht dann halt wirklich so eine kleine Nummer, ich kann deine Gedanken lesen und sie soll was aufschreiben und er sagt dann, was auf dem Zettel steht. Und ich habe die ganze Staffel, bin ich dem Jonas hinterhergerannt. Du musst mir verraten, sieht man auch in der Sendung. Es können ja auch alle mitraten, die das mal gesehen haben, wie die Auflösung ist. Ich weiß es mittlerweile und ich find's mega.
Also wenn du tatsächlich nochmal daten solltest, dann würdest du es so machen?
Ja, es ist jetzt nicht
für
so, dass
Notfall.
Ich so, für Notfall.
Ja, okay.
Wenn man irgendwie schon übers Wetter und Politik und whatever geredet hat und dann hat man nichts mehr, dann hat man auch schon geklärt, ob man lieber Wurst oder Käsebrot mag. So, wenn dann die Gesprächsthemen ausgehen,
dann der Zaubertrick.
Ja.
Gedanken lesen. Wieso haben wir eigentlich so ein Interesse daran, also da nehme ich mich ja gar nicht aus, an Dating-Shows, anderen beim Daten zuzuschauen.
Weil es so Situationen sind, die jeder kennt. Also als ich gesehen habe, wie da die zwei auf der Decke, Picknickdecke saßen und nicht wussten, worüber sie reden sollen, das kennt doch jeder von uns. Dass man mal in einem Date sitzt und man hat sich gar nichts zu sagen und man grübelt und grübelt und grübelt, was man denn jetzt noch irgendwie erzählen könnte. Und diese Unbeholfenheit beim Date, die es ja gibt.
Klar.
Und gerade wenn man das ernst meint und gerade wenn man besonders nervös ist, weil man vielleicht wirklich Interesse hat. Also man ist ja manchmal umso honkiger, desto mehr Interesse man hat. Und das sieht man bei den anderen auch und dann fühlt man sich nicht so alleine damit. Und das ist so das, wo ich andocken kann, weil ich kenne es auch von mir, dass man zum super Vollidiot wird, wenn man datet. Und da gibt es so Situationen, wo ich den Jungs auch anmerke, okay, jetzt ist er richtig nervös, jetzt weiß er nicht mehr, was er sagen soll und ich kenne das so von mir selbst.
Gerade diese so eine geschilderte Situation, dass man da denkt und es fällt einem nichts ein, was man sagen oder fragen könnte. Das kann ja, das muss ja nicht immer Desinteresse sein, sondern vielmehr so, oh Gott, ich bin so aufgeregt, das steht mir bis hier. Ich weiß gar nicht, mit meiner Aufregung umzugehen.
Ja.
Was war denn so jetzt in der zweiten Staffel, vielleicht kannst du da, ohne groß zu spoilern, die Geschichte erzählen, die dich am meisten gepackt hat irgendwie so? Also ob vor oder hinter der Kamera, was gab's? War da so eine Geschichte, wo du sagst, die ging mir ans Herz oder da habe ich mich vor Lachen nicht mehr halten können?
Ach, man merkt so, dass dieser Denkapparat so in einem durchläuft. Das kennt man ja auch von sich selbst. Und dieses, oh, ich finde jetzt den gut, aber ich möchte diejenige Person nicht zu nah an mich ranlassen und ich habe Angst vor Verlust, also diese, am Ende hat es ja auch ganz viel mit Taktik zu tun. Also hat neulich jemand gesagt, dieses, ich melde mich 5 Tage lang nicht, um mich interessant zu machen. Es sind diese ganzen Dinger, die so im Kopf passieren, während man datet. Und da war halt bei einer Person dieses, ja, ich habe eigentlich mehr Interesse an dieser Person, aber die wird mir ganz sicher das Herz brechen, das weiß ich. Also fokussiere ich mich jetzt auf jemand anders. Und dieses alles, was so mitspielt, wenn man datet, das, was Daten am Ende so menschlich macht, das sehen wir halt auch in der Sendung. Also auch so die Situation, die jeder von uns kennt, dass man denkt, ich finde da jemanden gut, aber ich habe super Angst, dass mir das Herz gebrochen wird, also lasse ich denjenigen gar nicht erst an mich ran. Und solche Sachen, also dieses Ganze, was so im Kopf abgeht, wo ich auch einfach dann stundenlang mit den Jungs reden könnte, weil man einfach all das, was die da so erzählen und was bei denen los ist, irgendwie hat das ja jeder von uns schon mal durch.
Das stimmt. Stadt, Land, Liebe, ARD Mediathek, im SWR Fernsehen auch das Ganze.
Ja.
Mit Colleen Ullmann-Fernandes. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Ich habe keine Themen mehr. Wenn du jetzt noch eins hättest, könntest du es gerne in die Runde werfen.
Nee, ich glaube, wir hatten alles.
Gut. Sehr gut.
Okay.
Danke fürs Kommen.
Gerne.
Das war's.
Okay.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.